Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Faust ist die eigentliche Tragödie wohl, dass Gretchen zur Kindesmörderin aus Scham wird. Am moralischen Konflikt verzweifelt sie und nicht der Verführer Faust. Bertolt Brecht begehrte auf gegen den 1871 ins Gesetz aufgenommenen Paragraphen 218 in einer Ballade mit dem Refrain »Und jetzt kein Stuss, und jetzt werden Sie Mutter und Schluss«. Über die Rechtslage beim Schwangerschaftsabbruch hat gerade eine Kommission aus Expertinnen und Experten beraten und eine Entkriminalisierung gefordert. Seitdem wird natürlich debattiert. Wie so oft ist die Kunst in ihren Überlegungen längst weiter und differenzierter als die gesellschaftlichen Debatten. Forscherinnen der Universität Wien und Bonn beschäftigen sich aktuell mit Texten auch jenseits von Goethe und Brecht. Eine von ihnen ist Caroline Slickers von der Uni Bonn. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum es denn wieder zuerst Männer sind, die auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch genannt werden.
Naja, es sind vor allen Dingen Männer dafür bekannt geworden. Also ich würde sagen, es haben auch viele Frauen dazu geschrieben, aber Frauen bzw. die Erzählung oder die Literatur dieser Frauen ist entweder vergessen worden, es ist in vielen Fällen auch nicht mehr aufgelegt, verschollen in Editions- oder Publikationsprozessen, weicher gemacht worden oder irgendwie ausgelassen worden. Und deswegen kennen wir halt nur Goethe, Dickens und Brecht, beziehungsweise sind es die ersten, die uns einfallen. Und deswegen müssen wir ein bisschen suchen, um halt dann auch die Erzählungen und Narrative zu finden, Texte zu finden, die auch Frauen geschrieben haben und die vielleicht, so wäre ja die These, auch uns ein bisschen ein differenzierteres Bild vom Schwangerschaftsabbruch als literarischem Sujet bieten.
Also man kann vielleicht sagen, es liegt gar nicht so sehr an der Literatur, sondern an der Literaturgeschichtsschreibung, was dann am Ende übrig bleibt von den Texten, die sich mit Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel beschäftigen?
Das wäre eine These. Und zwar hat das ja auch Nicole Seifert ganz stark gemacht in ihrem Frauenliteratur, also die Anführungszeichen an Frauenliteratur müssen Sie sich jetzt denken, dass es ein langer Prozess ist, der jetzt quasi erst Früchte trägt, dass wir sehen, je mehr literarische Werke von Frauen oder auch von Queers wir im literarischen Kanon integrieren, und je mehr wiederentdeckt wird, desto präsenter wird die literarische Gestaltung eben von Themen, die ja damals, jetzt müssen Sie sich die Anführungszeichen erneut denken, als Frauenthemen galten und somit gar nicht zum Kanon der Themen, wenn man das so sagen kann, gehören. Also oft auch Schwangerschaftsabbrüche in ihrer eigenen Sprache und nicht nur ungewollte Schwangerschaften, die es ja immer schon in der Literatur gab, die aber oft mehr so ein narratives Behelfsmittel sind. Sie kennen das aus Telenovela, dass es meistens so ein Mittel zur Tragödie ist, so ein Plot-Twist noch einbauen soll. Und Literatur, die dem mehr Raum gibt und dem mehr Sprache gibt, die finden wir oder die lässt sich aufsuchen im literarischen Archiv, wenn wir ein bisschen mehr an diesem roten Faden entlanghangeln, welche Autorinnen wir bisher noch nicht kennen oder vielleicht vergessen haben.
Wenn wir uns solche Literatur anschauen, ist denn da die Schwangerschaft und der Abbruch ganz offen thematisiert worden oder geht es da auch eher um eine versteckte Thematisierung?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt eine unheimliche Bandbreite an Arten, wie das geschildert wird. Wir haben halt natürlich Annie Ernaux, die da ganz explizit dran geht, die da eine sehr, sehr klare Sprache für findet. Sie haben dann auch mehr Neigungen zum Lyrischen bei anderen Autorinnen. Zum Beispiel Tove Ditlevsen, die zwar auch über den Abbruch schreibt, aber sie bindet ein Gedicht ein über ja das verlorene Kind oder beziehungsweise das Kind, das nicht hat sein sollen. Und da wird es dann so ein bisschen, zieht es sich so ein bisschen weg. Wir haben aber auch natürlich Literatur, die würde ich auch unbedingt dazu zählen, die sich mit den juristischen und ja gesellschaftlichen Umständen auseinandersetzt. Also zum Beispiel Lotta Elsters Mittwoch, also da geht es sehr viel um diese Bedenkfrist. Also da geht es weniger um den Abbruch, sondern eher um diese Frist, was diese Frist mit einem macht. Wir haben auch zum Beispiel Gertraud Klemm, gerade quasi druckfrisch erschienen, 2024, Einzeller. Da geht es weniger um den Abbruch oder den Nichtabbruch, sondern eher auch um die Frage, was so ein Rechtsruck im Land mit den Gesetzen, also in diesem Fall ist es Österreich, mit den Gesetzen macht und wie sich das auf ja, das individuelle Leben der Protagonistinnen auswirkt.
Würden Sie denn sagen, das unterscheidet sich grundsätzlich, wie Männer oder Frauen auf dieses Thema blicken in der Literatur?
Ich bin kein Fan von der These, dass es da unterschiedliche Arten zu schreiben gibt. Ich glaube einfach, dass dieses Thema ja eine sehr starke Subjektivität mit sich bringt. Und da literarisch die Frage ist, welche Perspektiven wählen wir? Und dass Literatur aber auch Empathie fördert. Das heißt, vielleicht kann nicht jeder über Abtreibung so schreiben, so in dieser Intensität, aber jeder kann sie sich erlesen. Und das ist, glaube ich, so etwas sehr Spannendes, warum man vielleicht bei diesem Thema auch in die Literatur gehen sollte oder kann. Es liegt vielleicht auch ja, an den Umständen, aber ich denke, so ganz intrinsisch ist es nicht veranlagt, dass das eine Geschlecht oder das andere besser darüber schreiben kann. Ich glaube, es liegt auch einfach an der Betroffenheit. Und da sind natürlich dann Frauen ja eher an vorderster Front.
Aber historisch werden sich wahrscheinlich Unterschiede finden lassen, während heutige Autorinnen und Autoren vergleichsweise offen ja mit dem Thema umgehen können und auch anklagen können. Wird das in der Literaturgeschichte ja nicht immer so gewesen sein?
Auf jeden Fall. Es ist spannend, wenn Sie natürlich auch quasi medial reingehen in Literaturgeschichte und Film. Es gibt ganz viele Formen des Nicht-Aussprechens oder der Leerstelle, um genau das Betreffende nicht zu sagen, aber doch sehr eindeutig zu machen, worum es geht. Also Autorinnen und Autoren haben immer Wege gefunden, genau das zu erzählen, was sie erzählen wollten, aber gleichzeitig so mit einem inneren sprachlichen Zensus oder einer Zensur, die natürlich auch von extern kommt. Also allein die Frage, als was bezeichnet man das? Wir haben ja das Ereignis bei Annie Ernaux. Wir haben Entfernung bei Marlene Strierowitz. Und auch früher haben wir auch Romane wie zum Beispiel Vicky Baums Helene Willführ oder Mela Hartwig, der fantastische Paragraf. Da findet sich das nicht in den Titeln oder auch so ganz langsam im Text, aber es wird dort explizit, wo es explizit sein will. Es ist, glaube ich, schon da nochmal sprachlich interessanter, in die Strategien zu gehen. Wie schreibe ich über Abbrüche, wie schreibe ich über Abtreibungen, wenn es das doch eigentlich gar nicht geben soll, wenn es dafür auch keine Sprache geben soll. Das ist natürlich, glaube ich, auch für uns Literaturwissenschaftlerinnen so das Spannendste daran.
Ja, Sie forschen ja am Thema tatsächlich auch mit einer heutigen Perspektive. Würden Sie denn sagen, wir können was lernen aus der Beschäftigung der Literatur mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch, auch für die heutige Debatte?
Oh, unbedingt. So viel, würde ich sagen. Ich finde, Narrative zum Beispiel werden ja auch als Mittel im politischen Diskurs heute verwendet. Also die selbstsüchtige Frau, die junge, unvorsichtige Frau, das gefallene Mädchen, Dilemma-Narrative. Und wenn man dann wirklich in die literarischen Texte geht, da sieht man dann, dass das alles viel differenzierter ist, dass zum Beispiel Entscheidungen eindeutig sind, aber nicht zwingend leicht. Also zum Beispiel bei Tove Ditlevsen im Roman Abhängigkeit. Da geht es auch um die Gründe, warum abgetrieben wird. Die Protagonistin ist eine Mutter, wird bereits einem Kind und die Beziehung bröckelt. Das Kind würde die Situation verschlimmern und dass sie dieses Kind trotzdem betrauert, gibt uns sehr viel mehr Möglichkeit zu verstehen, was da vor sich geht. Und die Konfliktlagerung, finde ich, ist ein bisschen anders, als man sie vielleicht so im politischen Diskurs darstellt. Also oftmals hat man so ja, das Dilemma, das Leben der Frau versus das Leben des potenziellen Kindes. Das sind oftmals nicht die Konfliktlagen, die wir in den Texten vorfinden. Oft haben wir die Fragen nach Abhängigkeiten. Oft ist ganz rein das Finanzielle eine Erwägung, die eingebracht wird. Zum Beispiel bei Gisela Elsners, der Knubbel von 1971. Wir haben oftmals diese Alternativlosigkeit der Situation vorgeführt. Denn ein Entscheidungsdilemma wäre ja etwas, was aufkommen würde, wenn man zwei gleichwertige Alternativen hat. Und die gibt es einfach nicht. Also in vielen Texten merken wir, dass da gar nicht lange drüber nachgedacht wird, ob, sondern eher wie. Es ist sofort dieses, wie finde ich durch diesen Dschungel von Vorschriften, wen finde ich, habe ich genug Geld? Wie gesagt, die Konfliktlage ist da so ein bisschen anders. Und ich finde, dass man da sehr viel von lernt, was da überhaupt die Hürden und Schwellen sind. Also es geht, glaube ich, weniger darum, sich für oder gegen eine Abtreibung zu entscheiden in diesen Texten, sondern eher, wenn ich mich entscheide, wie kriege ich das hin?
Die Literaturwissenschaftlerin Caroline Slickers über den Schwangerschaftsabbruch als Thema der Literatur. Anfang Juli wird es im Wiener Literaturhaus eine Tagung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geben.